بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم الله سبحانه وتعالى اسمه هاتسجن الله زيجن بمهاتسجكايت وتهايزن قفيت محمد صلى الله عليه وسلم. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Allah, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter und der von Allah subhanahu wa ta'ala aus als letzter Prophet und Gesandter Auserwählte ist. Er wird Fürsprache für alle Menschen am Tag der Auferstehung einlegen. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns unter seiner Herrscher versammeln lässt am Tag der Auferstehung, dass er uns von seiner Hand zu trinken gibt, an einem Tag, an dem derjenige, der von seiner Hand zu trinken bekommen hat, nie wieder dursten wird. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung macht. Wir werden heute, inshallah ta'ala, liebe Geschwister, wie angekündigt, die 81. Sura des Quran al-Karim uns näher anschauen, versuchen zu verstehen, die Bedeutungen herauslesen. Ich lese wie gewohnt die Übersetzung in deutscher Sprache direkt vor und danach gehen wir die Ayat einzeln durch. Sura Nummer 81, Surat al-Takwir, zu Deutsch das Umschlingen. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen, wenn die Sonne umschlungen wird und wenn die Sterne verstreut werden und wenn die Berge versetzt werden und wenn die trächtigen Kamelstuten vernachlässigt werden und wenn die wilden Tiere versammelt werden und wenn die Meere zum Überfließen gebracht werden und wenn die Seelen gepaart werden und wenn das lebendig begrabene Mädchen gefragt wird, wegen welcher Sünde es getötet wurde, und wenn die Blätter aufgeschlagen werden, und wenn der Himmel abgezogen wird, und wenn die Hölle angefacht wird, und wenn der Paradiesgarten nahe herangebracht wird, wird eine jede Seele erfahren, was sie vorgebracht hat. Nein, ich schwöre bei den sich Verbergenden, den Dahinziehenden und sich wieder Zeigenden, und bei der Nacht, wenn sie anbricht, und bei dem Morgen, wenn er Atem schöpft. Dies sind wahrlich die Worte eines edlen Gesandten, Besitzer von Kraft und beim Herrn des Thrones in Ansehen, dem man dort gehorcht und der vertrauenswürdig ist. Und euer Gefährte ist kein Besessener. Er hat ihn ja am deutlichen Horizont gesehen und er hält nicht aus Geiz das Verborgene zurück. Und es sind nicht die Worte eines gesteinigten Satans. Wo geht ihr denn hin? Es ist nur eine Ermahnung für die Weltenbewohner, für jemanden von euch, der sich recht verhalten will, und ihr könnt nicht wollen, außer dass Allah will, er, der Herr der Weltenbewohner. Bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns die Kraft gibt, diese Ayat auf beste Art und Weise zu verstehen und umzusetzen, sowohl was die Taten unseres Herzens angeht, als auch die Taten unserer Zunge und unserer Körper, unserer Körperteile. Surat al-Takwir, die 81. Surah des Koran, ist ohne Zweifel, also ohne Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten, eine mekkanische Sura. Das heißt, sie wurde also in der mekkanischen Periode vor der Offenbarung, also vor der Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, offenbart. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, den Hadith haben wir beim letzten Mal auch schon erwähnt, er sagte: Man sarrahu an yanzura ila yawmil qiyamati ra'yal 'ayn. Das heißt, wer gerne den Tag der Auferstehung mit eigenen Augen sehen würde, sehen möchte, oder wer gerne etwas über den Tag der Auferstehung lesen möchte, sodass es ihm so vorkommt, als würde er den Tag der Auferstehung mit eigenen Augen vor sich bildlich sehen, der soll die folgenden Suren lesen. Nummer 1, Ida Shamsu Kuwirat, das ist die Sura, die wir jetzt heute inshallah besprechen werden. Und als zweites, Ida Sama'un Fatarat, und إذا السماء انشقت, Surah Al-Infitar und Surah Al-Inshiqaq, die beiden Suren haben wir schon behandelt. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala in diesen drei Suren sehr klar und deutlich macht, welche Ereignisse sich am Tag der Auferstehung und kurz bevor dem Tag der Auferstehung ereignet werden, ereignen. طيب, liebe Geschwister, Surat Al-Takwir, wie wir gesagt haben, ist eine Sura, die mechanisch ist, und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, es ist über ihn authentisch überliefert worden, dass er auch einmal, wie es in Sahih Muslim heißt, diese Sura im Salat al-Fajr gelesen hat, was auch wiederum zeigt, dass man im Salat al-Fajr nicht nur immer lange Suren lesen muss, und dass es auch eine Sunna ist, dass man ab und zu auch mal kürzere Suren liest, denn es ist über den Gesandten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden, dass er mehrere lange Suren gelesen hat, dass er lange Suren gelesen hat beim Salat al-Fajr, die wie zum Beispiel Freitags Surat al-Sajda, die geht ungefähr 3 Seiten lang in ein Raka'a, und Surat al-Insan geht ungefähr 2 Seiten lang in der zweiten Raka'a. Aber Surat al-Takwir in diesem Fall ist nur eine Seite ungefähr lang. Im Namen Allahs des Alabamas, des Barmherzigen. Wenn die Sonne umschlungen wird. Wir werden jetzt im Laufe der Sure, für alle diejenigen, ich empfehle nochmal immer wieder, dass diejenigen Geschwister, die an Unterricht teilnehmen, immer versuchen, die Suren vorher zu lesen. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sodass du inshallah ta'ala noch besser mitverfolgen kannst. Es ist besser, als wenn du zum ersten Mal überhaupt die Sure hörst und überhaupt versuchst zu verstehen, was überhaupt da drin steht. Wenn die Sonne umschlungen wird, was auch ein Vorteil ist, auf was man dringend machen sollte, wenn man gut vorbereitet sein will, ist, dass man nicht nur eine Übersetzung liest, sondern auch eine zweite Übersetzung liest oder eine dritte Übersetzung liest. Und man miteinander vergleicht und schaut. Und da kann man auch gezieltere Fragen stellen und sagen, ist diese Übersetzung korrekt oder diese Übersetzung korrekt? Ja? Weil man wird niemals immer die gleiche Übersetzung vorfinden. Wenn das Wort im Arabischen für umschlungen ist das Wort kuwirat. Und das Wort kuwirat bedeutet umschlingen, wie es auch hier tatsächlich übersetzt worden ist. Auf Arabisch sagt man kawwara oder laffa und bedeutet auch zusammenfügen, jama'a. Und gemeint ist, dass die Sonne am Tag der Auferstehung umschlungen wird, genauso wie man einen Turban um seinen Kopf umschlingt. Und von mehr als einem Gelehrten des Tafsir ist ausgelegt worden, dass das Licht der Sonne, das damit ausgedrückt werden soll, dass das Licht der Sonne an jenem Tag erlischen wird. Und deswegen sagte Al-Hasan Al-Basri, rahimahullah, er sagte, tukawwar hatta yadhhaba nuruha. Sie wird so sehr umschlungen, bis ihr Licht erlischt. Und Qatada ibn Du'ama, rahimahullah ta'ala, sagte, auch das gleiche, dhahaba dawuha, das heißt also auch, dass das Licht fortgeht. Und das zeigt, wie wir auch in den anderen Suren vorgelesen haben, dass nichts dauerhaft währt, und das ist, alles hat ein Ende, nur Allah subhanahu wa ta'ala ist der Einzige, der immerwährend lebt, subhanahu wa ta'ala, und kein Ende hat. Wenn die Sonne umschlungen wird und wenn die Sterne verstreut werden. Wir lesen jetzt 12 verschiedene Bedingungen. Für jeden, der es verinnerlicht hat, ist aufgefallen, wir haben 12 verschiedene Bedingungen, aber diese 12 Bedingungen, sie kann man in 2 Teile einteilen. Und wenn alle diese Bedingungen erfüllt sind, dann wird sich ein bestimmtes Ereignis ereignen. Und das ist es, was uns bevorsteht. Und das ist es, auf das wir uns konzentrieren sollen und was uns Allah subhanahu wa ta'ala mitteilen möchte. Wenn die Sonne umschlungen wird und wenn die Sterne verstreut werden. Die Sterne verstreut, auf Arabisch das Wort inkadarat, hat verschiedene Bedeutungen. Eine Bedeutung ist, wenn man das in Kadara übersetzt, im Arabischen, auch im Arabischen muss man teilweise die Worte Arabisch zu Arabisch übersetzen, wird in Qadda und das wird in Stücke brechen. Das heißt, diese Sterne, wie sie sind, sie werden zerfallen. Sie werden zerfallen, auseinanderbrechen. Und auch das Wort in Kadara kann auch bedeuten, dass diese Sterne ihr Licht verlieren werden. Das heißt, sie werden trüb werden und sie werden nicht mehr so leuchten, wie sie leuchten. Und das passt auch sehr gut zu dem ersten Teil der Aya, zum ersten Teil der Sura, weil die Sterne sind ja nichts anderes als Sonnen. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ Und wenn die Berge versetzt werden. Das heißt, diese gewaltigen Berge, über die Allah Azza wa Jalla im Koran sagt, وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ Das heißt, diese Berge, Allah Subhanahu wa Ta'ala sagte, und er hat auf der Erde oder in die Erde Berge verankert, damit sie nicht mit euch wankt. Damit die Erde nicht mit euch wankt. Das heißt also, diese Berge sind zur Stabilisierung auf dieser Erde verankert worden. Genauso wie man ein Zelt mit Ankern in den Boden haut oder mit Heringen in den Boden haut, genauso sind die Berge in diese Erde gesetzt worden, damit die Erde nicht wankt. Und diese gewaltigen großen Berge, die teilweise Kilometer weit in die Luft ragen, und was sich unter der Erde verbirgt, ist noch mehr als das, was sich über der Erde zeigt an diesem Berg. Diese Berge, Allah subhanahu wa ta'ala am Tag der Auferstehung, wird dafür sorgen, dass sie nicht mehr an ihrem Platz sein werden, sondern sie werden an dir vorbeifliegen, als wären sie Wolken, subhanallah. Und das zeigt die Allmacht Allah subhanahu wa ta'ala, dass er alles vergehen lassen wird. Und natürlich, wir wissen, dass die Sterne und die Sonnen sind noch gewaltigere Geschöpfe als die Berge. Aber das kommt uns nicht so vor, weil diese anderen Geschöpfe so weit weg sind. Und deswegen für jeden, ob du heutzutage weißt, wie groß die anderen Geschöpfe sind, du hast in diesen Ayat einen Beweis für die Gewaltigkeit deines Schöpfers, oder ob du die Berge mit eigenen Augen vor dir sehen kannst, beides sind Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn die Berge versetzt werden, und wenn die trächtigen Kamelstuten vernachlässigt werden. Die trächtigen Kamelstuten, auf Arabisch heißt es Ishar. Ishar ist der Plural von Ushara, und Ushara ist gemeint eine Kamelstute, eine schwangere Kamelstute ab dem 10. Monat. Das heißt also, sie ist eine Kamelstute. Erstens ist sie weiblich, das macht sie wertvoller. Zweitens ist sie schwanger, das macht sie noch wertvoller. Und drittens ist sie schon im 10. Monat, was sie noch, das heißt, es wird bald auch das Kind gebären. Und diese kräftige, diese trächtige Kamelstute, sie gehörte damals zu dem wertvollsten Vermögen der Araber überhaupt. Ja, weil das ist das sozusagen das Auto von heute. Sogar noch besser, weil das Kamel bleibt nicht im Sand stecken. Ja, und diese Tiere, wie gesagt, sie sind so wertvoll, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie verwendet hat in seinen Worten, um Ali ibn Abi Talib klarzumachen, wie wertvoll es ist, einen Menschen zum Islam zu leiten. Wir alle kennen den Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ Das heißt, sinngemäß übersetzt, dass Allah durch dich einen einzigen Menschen recht leitet, ist besser für dich als eine Herde roter Kamele. Ja? Und diese Eigenschaft roter Kamele ist nochmal etwas wertvolleres als alle anderen Kamele. Wie dem auch sei, was zum Ausdruck gebracht werden soll, und da möchte ich jetzt auf eine wichtige Sache hinweisen, warum ich auch sage, dass man die Ayat vorher lesen soll. Weil, wenn wir jetzt zusammen die Bedeutungen der Worte untersuchen, sicherlich hilft das dabei, die Ayat zu verstehen. Das ist logisch. Deswegen machen wir das ja. Aber, wenn du das verinnerlichen möchtest, dann musst du dir die Zeit nehmen und zu Hause die Ayat anschauen und darüber nachdenken. Und diese Zeit hast du nicht im Unterricht öfter. Ja, das kannst du nur bedingt machen. Deswegen wirklich sehr wichtig, noch besser natürlich, wenn man nicht nur sich vorbereitet und auch nachbereitet, nachdem man jetzt diese Ayat verstanden hat, Allahu Akbar, jetzt liest man sie nochmal auf Arabisch oder meinetwegen in der übersetzten Sprache, die man sie kann, dann wird einem das ganz anders vorkommen, wenn man die Ayat versteht, als wenn man die Ayat nicht versteht. Das heißt also, an diesem Tag, Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt jetzt das wertvollste Vermögen von den Menschen damals. Und jetzt stell dir vor, das, was für dich am wertvollsten ist überhaupt, das soll ja damit ausgesagt werden. Und das wirst du im Stich lassen und du wirst dich nicht mehr darum kümmern. Es wird dich nicht mehr interessieren. Das heißt also, wenn das Wertvollste überhaupt für dich persönlich auf dieser Welt an einem bestimmten Tag dich nicht mehr interessieren wird, noch bevor du gestorben bist, dann solltest du wissen, was für einen Wert dieses Leben wirklich hat. Du selbst sagst normalerweise, der Mensch, subhanallah, sehr viele Menschen, die meisten Menschen, sie kaufen sich das Diesseits und sie verkaufen das Jenseits. Komischerweise, weil egal welchen Genuss du in diesem Leben bekommen kannst, es gibt einen entsprechenden, besseren im Jenseits, zweifellos. Wie zum Beispiel der Wein im Garten Edens, gibt es Flüsse von Wein, aber der Wein, den es dort gibt, der schmeckt besser als der Wein, den es in diesem Leben gibt. Und er schadet nicht im Vergleich zu dem Wein in diesem Leben. Das heißt, der Mensch verzichtet auf den besseren Wein, weil er es eilig hat. Das ist auch, was heute in der Khutbah erwähnt worden ist. فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدِ. Das heißt also, es fiel ihnen zu lang. Es kam ihnen zu lang vor. Das war das Problem der Leute, die vor uns gelebt haben. Sie haben auch Anordnungen bekommen wie wir. Mach das nicht, mach das nicht, mach das. Und was haben sie dann gemacht am Ende? Sie haben aufgegeben. Sie haben keine Geduld gehabt. Sie haben dann die Gesetze Allah so geändert, dass es mit ihnen passt. Ja. Und dann haben sie eben getrunken, was sie trinken wollten und gegessen, was sie essen wollten. Hätten sie mehr Geduld gehabt, wäre es besser für sie gewesen. Aber es kam ihnen zu lange, es war zu anstrengend zu warten, bis sie gestorben sind. Und deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala, was ich damit sagen will, ist, Allah subhanahu wa ta'ala berichtet uns jetzt, dass nicht nur erst im Jenseits wirst du erfahren, dass das wertvollste Vermögen, was du hattest, wertlos ist bei ihm, subhanahu wa ta'ala, sondern sogar in diesem Leben wirst du es noch erfahren. Diesen Leben wirst du es noch erfahren. Spätestens, wenn du im Sterben liegst und du krank bist und du nicht weißt, oder wenn du im Sterben liegst und du weißt, dass du keine Heilung mehr haben wirst von dieser Krankheit. Weil die Ärzte sagen, es gibt für diese Krankheit kein Heilmittel, du wirst noch wahrscheinlich 2-3 Monate leben. In dem Moment wirst du dir bewusst werden, dass du dein ganzes Geld hergeben würdest, um eine Heilung herbeizurufen, geht aber nicht. Und diese Menschen, die bis zum Ende leben, wenn sie diese gewaltigen Ereignisse sehen werden mit eigenen Augen, dann natürlich erst recht wird ihnen bewusst werden, wie wertlos die weltlichen Dinge gewesen sind, für die sie das Jenseits verkauft haben, oder wodurch sie sich haben ablenken lassen von diesem Leben. Denn viele Menschen, sie lassen sich ablenken, nicht dass sie jetzt direkt immer nicht das Extrem, es gibt ein Extrem natürlich, dass man das ganze Jenseits verkauft für etwas Diesseitiges, aber es gibt auch, dass ein Mensch sagt, ich möchte noch mehr mich beschäftigen mit weltlichen Dingen, ich möchte noch mehr arbeiten, noch mehr lernen, noch mehr, wie sagt man, Geld verdienen, auf Kosten seiner Gebete zum Beispiel, seiner freiwilligen Gebete. Und wenn die trächtigen Kamelstuten, also Kamelstuten sind immer weibliche Tiere, können die trächtigen Kamelstuten vernachlässigt werden, das heißt aus Angst. Und ihnen klar wird, dass das, was sie da eigentlich die ganze Zeit, dem sie nachgegangen sind, doch nicht so wertvoll ist, wie sie dachten. Und wenn die wilden Tiere versammelt werden, وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. Hier gibt es verschiedene Interpretationen von den Gelehrten des Tafsir diesbezüglich. Manche von ihnen sagen, gemeint ist, dass sie versammelt werden zur Wiedervergeltung. Und diese Bedeutung stimmt auf jeden Fall. Nur die Frage ist eben, ob das konkret mit dieser Eier gemeint ist. Ja? Aber gemeint ist auf jeden Fall, dass die Tiere Yawm al-Qiyamah, genau wie alle anderen Geschöpfe, sie werden versammelt werden zum Tag der Auferstehung. Das steht fest. Aber was ist hier konkret gemeint? Manche Gelehrte sagen, wenn sie versammelt werden zur Wiedervergeltung, denn es wird auch unter den Tieren einen Qisas, eine Wiedervergeltung stattfinden.
Denn bei Yawm al-Qiyam, am Tag der Auferstehung, gibt es die vollkommene Gerechtigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, sodass, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, sogar wird ein Tier, das keine Hörner gehabt hat und das in diesem Leben von einem Tier angegriffen worden ist, das Hörner gehabt hat, wird das am Tag dafür, das eine, das Hornlose, sich rächen an dem Tier, das Hörner gehabt hat. Und deswegen, wenn das für Tiere gilt, dann erst recht für die Menschen, dann erst recht für die Menschen. Denn bei den Tieren könntest du sagen, im Endeffekt, ihr Ausgang ist sowieso das Ende für immer. Denn sie werden einfach, Allah wird zu ihnen sagen, seid Erde, und dann werden sie zu Erde und dann ist ihr Leben zu Ende. Weil für die Tiere gibt es kein Paradies oder Hölle. Und wenn das für Tiere gilt, dann erst recht gilt das für die Menschen. Und wenn die wilden Tiere versammelt werden, das ist die eine, wie gesagt, Interpretation. Und die andere Interpretation diesbezüglich, sagen manche Gelehrte, dass die Tiere, oder anders ausgedrückt, normalerweise, wenn man Angst hat, dann sucht man Unterstützung oder versucht man sich zu stärken durch seinesgleichen. Also wenn es irgendwo zum Beispiel einen Krieg gibt oder so, dann die Leute kommen zusammen. Ja, sie bleiben nicht jeder alleine irgendwo, sondern sie versuchen zusammenzukommen, sich gegenseitig zu stärken. Das liegt wahrscheinlich in der Natur des Menschen. Und offensichtlich ist es ein Hinweis darauf, dass auch hier die wilden Tiere, die normalerweise nicht alle irgendwie zusammenkommen oder zusammenleben, sondern dass sie vor diesem Gräuel oder vor diesem gewaltigen Tag, dass sie so viel Angst bekommen, dass sie vergessen, dass sie normalerweise gar nicht zusammenleben können. Vielleicht sogar mit den Menschen, Allahu A'lam, aber sie werden alle so in Angst und Schrecken versetzt werden, dass sie auch Hilfe beieinander suchen werden. Und vielleicht ein schöner Hinweis darauf, weil wenn das sogar für die Tiere gilt, die ja keine Sünden begangen haben, in dem Sinne, wie wir, dann erst recht sollte der Mensch sich vor diesem Tag vorsehen. Allahu A'lam. Und wenn die Meere zum Überfließen gebracht werden. Die Meere zum Überfließen, aber auf Arabisch, im Arabischen steht das Wort Sujirat. Und das Wort Sujirat bedeutet sprachlich Muliat. Das heißt also, wird zum Überfließen gebracht werden. Muliat heißt gefüllt, wortwörtlich gefüllt. Und wir haben es hier übersetzt als zum Überfließen gebracht werden. Und das ist auch nicht unbedingt eine falsche Interpretation, sondern wir haben verschiedene Überlieferungen im Koran al-Karim. Einmal heißt es, das Meer wird zum Explodieren gebracht, Fujirat, haben wir im letzten Mal kennengelernt. Und dann haben wir Sujirat, das heißt, wird gefüllt. Und oder auch es wird angefacht, denn Sujirat kann auch interpretiert und verstanden werden als Ishta'alat, das heißt, wird zum Brennen gebracht werden. Und deswegen sagt At-Tabari rahimahullah ta'ala diesbezüglich, er sagte, erst werden die Meere gefüllt, danach werden sie überfüllt und werden zum Überfließen gebracht, dann werden sie explodiert und dann fließen sie aus und werden ausgetrocknet. Ja? Weil irgendwie musst du diese ganzen verschiedenen Ereignisse, die widersprechen sich ja nicht, sondern das eine kommt nach dem anderen. Und warum haben manche gelernt, das so interpretiert? Offensichtlich aufgrund von Überlieferungen wie die folgende. Und zwar ist überliefert worden, Imam Tabari selbst überliefert über Ali radiallahu ta'ala anhu. Es heißt, قال علي لرجل من اليهود أين جهنم فقال البحر فقال ما أراه إلا صادقا والبحر المسجور وإذا البحار سجرت. Das heißt also, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu fragte einmal einen Mann, einen jüdischen Mann, wo befindet sich die Hölle? Daraufhin sagte der Jude, im Meer. Daraufhin sagte Ali ibn Abi Talib, ich denke, er spricht die Wahrheit und erlas diese beiden Ayat. Einmal diese Ayat, die wir hier haben, وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. Aber das muss man dann so verstehen, natürlich, dass sie zum Glühen oder zum Brennen gebracht werden, diese Meere. Und er las die andere Ayah in Surat At-Tur, وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ, und beim entfachten oder glühenden oder lodernden oder zum Überfließen gebrachten Meer. Und wenn die Seelen gepaart werden, وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, die Seelen, ein Nufus, der Plural von Nafs, gepaart bedeutet, die einen werden zu den anderen hinzugefügt. Das heißt, jeder wird zu einer Gruppe seinesgleichen hinzugefügt. Jeder Mensch kommt zur Gruppe seinesgleichen, wie Umar radiallahu ta'ala anhu das selbst interpretiert hat und andere Gelehrte das interpretiert haben. Das heißt also, die Juden kommen zu den Juden, die Christen kommen zu den Christen, die Atheisten zu den Atheisten und die gottergebenen, gläubigen, gottesfürchtigen Muslime kommen ebenfalls zu ihresgleichen. Das heißt, jede Gruppe wird zu derjenigen Gruppe versammelt, zu der sie gehört. Und es gibt auch eine zweite Interpretation, der offensichtlichen Bedeutung entsprechend, wo ihr dann Nufusu Zuwijat. Zuwijat ist der Passiv von Zawwaja. Und Zawwaja auf Arabisch bedeutet verheiraten. Und deswegen sagen manche Gelehrte, gemeint ist, wenn die gläubigen Seelen mit den Paradiesfrauen verheiratet werden. Und wenn das lebendig begrabene Mädchen gefragt wird. An dieser Stelle, oder an der Stelle schon vorher, sollte uns bewusst werden, dass die ersten sechs Bedingungen sind, die sich noch in dieser Welt ereignen werden. Das heißt, noch bevor der Tag der Auferstehung letztendlich beginnt. Ungefähr. Es sei denn natürlich, bei der fünften Ayah könnte auch sich beziehen auf das Jenseits. Aber mehr als ein Tafsir-Gelehrte hat gesagt, es sind hier 12 Bedingungen. Die ersten sechs beziehen sich auf diese Welt und die nächsten sechs beziehen sich auf die Welt danach. Wie dem auch sei, ist nicht so entscheidend, aber entscheidend ist, dass man sich darüber Gedanken macht und sieht, dass Allah subhanahu wa ta'ala hier eine Ordnung drin hat. Und wenn die Seelen gepaart werden, das ist schlicht im Jenseits, und wenn das lebendig begrabene Mädchen gefragt wird, wegen welcher Sünde es getötet wurde. Das ist eine Aktion gewesen oder eine Gräueltat von manchen Menschen früher gewesen, dass sie, möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren, dass sie unschuldige Menschen, in diesem Fall Mädchen, Neugeborene, bei lebendigem Leib begraben haben. Warum? Aus Angst vor Armut und aus Angst vor Schande. Sie wollten, es war für sie eine Schande, ein Mädchen geboren zu bekommen. Und deswegen haben sie dieses Mädchen, Gott bewahre, begraben. Und deswegen hat der Islam, Alhamdulillah, diese Sache aufs Schärfste verboten. Denn das ist eine Form von Mord, zweifellos. Und das Problem ist auch, weil es der Aqida eines Muslims widerspricht, weil wenn er ein Kind tötet, weil er Angst hat, keinen Rizq zu bekommen, dann hat er ein Problem mit seinem Glauben. Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat schon fest bestimmt, welcher Mensch wie viel Versorgung bekommen wird, und deine Versorgung wird nicht weniger dadurch, dass jemand in deiner Familie mehr da ist oder weniger da ist. Stell dir mal vor, Allah azza wa jalla hätte für dich bestimmt so und so viel Rizq, dass du so und so viel Versorgung, dass du bekommen sollst, egal Versorgung, ob das jetzt um Geld geht oder ob es um Gesundheit geht oder um die Zeit geht, die du hast und so weiter und so fort.
Und jetzt denkst du, dadurch, nur weil du ein Kind bekommen hast, wird das eine irgendwie weniger oder mehr. Das eine hängt mit dem anderen nicht zusammen. Und jeder weiß, dass der Kinder hat, dass er durch Kinder noch nicht arm geworden ist. Und deswegen ist das, deswegen ist die Lösung von vielen Menschen einfach nur ein gesunder Glaube. Denn es gibt heutzutage, Gott bewahre, Gesellschaften, in denen sogar nicht mal erlaubt wird, dass man ein zweites Kind zeugt, subhanallah. Ja. All das, weil die Menschen denken, dass sie Angst haben vor, sie haben Angst, arm zu werden. Und subhanallah, offensichtlich bestraft Allah subhanahu wa ta'ala sie genau dadurch dann auch. Ja. Aber das heißt nicht, dass das eine mit dem anderen zusammenhängt. Sondern wenn du Angst hast vor einer Sache, zu Unrecht, und Allah will dich dadurch auf die Probe stellen, dann kann er das machen, subhanahu wa ta'ala. Ist für ihn eine leichte Sache. Heutzutage, und damit wir auch das Prinzip dahinter verstehen, gibt es Menschen, die ähnlich handeln wie diese Araber von damals. Aber sie machen es anders. Die damals haben natürlich es auf die brutalste Art gemacht. Sie haben Kinder bekommen und dann haben sie sie einfach getötet. Manche Leute heutzutage machen das prinzipiell genauso. Wie machen sie das aber? Indem sie verhüten, weil sie Angst haben, Kinder zu bekommen, weil sie Angst haben, arm zu werden. Und das ist, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das ist die verborgene Form, lebendige Mädchen zu begraben. Sagte, هذا هو الوأد الخفي. Das heißt, das ist die kleine Form oder die verborgene Form, wie man so etwas macht. Warum? Weil wenn eine Person Angst davor hat, arm zu werden, weil sie Kinder bekommt, dann ist es das Gleiche, ob sie das macht, nachdem das Kind schon da ist, oder ob sie das macht, noch bevor das Kind kommt. Mit dieser Art Überzeugung in deinem Herzen bist du nicht besser als diese Menschen damals. Natürlich haben sie noch was Schlimmeres gemacht, weil sie haben Menschen getötet, noch zusätzlich, aber wir müssen auf das eigentliche Prinzip zurückgehen. Wenn die Aqida gesund ist, dann würde weder das eine passieren, noch das andere passieren. Allah weiß am besten Bescheid. Wie es in Sahih Muslim überliefert worden ist. Das heißt aber nicht, dass die Verhütung an sich unbedingt haram ist, sondern dass es, wie manche Gelehrte gesagt haben, sehr makruh, aber das, wie gesagt, es geht darum, auch warum man diese Sache macht. Es geht darum, warum man diese Sache macht. Das ist der Vergleich zwischen den Menschen damals und manchen Menschen heutzutage. Und wenn das lebendig begrabene Mädchen gefragt wird, wegen welcher Sünde es getötet wurde, vollkommene Gerechtigkeit am Tag der Auferstehung,